Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge 243. Heute haben wir die Idee der Community in die Hand genommen und unser Thema heute sind vielleicht Schnäppchen. Also vielleicht auch nicht Schnäppchen, je nachdem, ja, welche Unternehmen wir heute mitgebracht haben, aus dem Bereich der Small Caps, also Unternehmen, die eine Marktbewertung unter 10 Milliarden Dollar haben, beziehungsweise unter 5 Millionen Euro, unter 5 Milliarden Euro natürlich. Und da haben wir 4 Stück mitgebracht, richtig, Philipp?
Genauso sieht's aus. Und Marcel, das Interessante in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, die Unternehmen sind tendenziell fundamental doch günstig bewertet. Ja, also vom KUV her, aber auch beim Kurs-Buch-Verhältnis habe ich einen echten Schnapper mit dabei. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und es ist eine richtig schöne Hochdividendenaktie, die aber wirklich die Dividende seit Jahrzehnten immer mehr und mehr anhebt und die andere mein persönliches Fable, aber ihr dürft gespannt sein, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Wie würdest du denn deine 2 Aktien beschreiben? Ich habe gar nicht geschaut, welche es sind.
Ja, ich bin einmal so ein bisschen im medizinischen Bereich und da gibt es auch etwas, was recht spannend ist, wo ich selber auch auf die Idee gekommen bin, Mensch, könnte man ja selber auch noch kaufen. Und dann in der Baubranche bin ich auch fündig geworden, trotzdem weniger zyklisch, aber tendenziell ein Dauerläufer.
Genau, und dieser Podcast lebt natürlich wie immer von unserer Community. Also schön, dass ihr da seid. Ihr abonniert, kommentiert und liked auch immer ganz fleißig. Und ihr erreicht uns natürlich wie immer auf Instagram. Also folgt uns auch da gerne. Und du weißt, Marcel, jede Woche gibt es hier einen Witz. Je schlechter der Witz, desto mehr Sterne gibt uns bitte. Deswegen habe ich jetzt wieder einen für dich. Und du sagst mir dann, wie viele Sterne du jetzt für diesen Witz auf iTunes, aber natürlich auch auf Spotify geben wirst. Bist du bereit?
Ja, ich höre.
Okay. Die Tür öffnet Manuel. Danke, Manuel.
Ja, das ist aber ein Klassiker. Den hat jeder schon mal gehört.
Du kanntest den, ich kannte den nicht.
Ja,
okay.
Natürlich. Ja.
Warte, dann also, bringe ich dir jetzt noch ein. Wie heißt ein Hund, der zaubern kann? Labracadabrador.
Okay.
Auch nicht.
Oh. Doch, der ist schon okay. Den kann man schon zählen lassen. Also erstens sind schon wieder gegen den Baum geguckt vor Lachen.
Okay, der dritte. Und dann ist Schluss. Dann machen wir mit Quartalszahlen weiter. Wieso trinkt dieses Nagetier Wacholderschnaps? Das ist ein Ginchilla.
Ja, das ist gut. Das ist treffend. Ja, ich habe gehört, ich trinke auch gern Gin. Vielleicht bin ich auch ein Ginchilla.
So,
ja.
wie viel Sterne würdest du heute geben? 4 ja, und aus Gnade 5? Du hast ja wirklich nicht gelacht. Ich bin schockiert.
Doch, ich lache doch immer. Weißt du doch, ich kann da gar nicht ohne. Tatsächlich würde ich tatsächlich einfach wirklich volle Sterne geben. Ne? Schon für die Bemühungen, dass du einfach aus dem Nichts einen zweiten und dritten Witz rausziehen konntest, aus dem Ärmel schütteln konntest. Also wirklich wie so ein Zauberer, Philipp. Bin ich absolut begeistert. Begeistert, Philipp, konntest du vor allen Dingen auch natürlich sein,
ja,
und ich natürlich auch, von den CrowdStrike-Zahlen, die es ja letzte Nacht gab. Wir nehmen heute zum Mittwochabend auf. Das sollte man vielleicht mit dazu sagen, um die
genau.
Aktualität der jeweiligen Quartalszahlen auch oder allgemein der Nachrichten heute auch einzuordnen. Und Philipp, was soll ich sagen? Hut ab, welch gute Quartalszahlen die CrowdStrike Holdings hier uns präsentieren konnte. Ich war skeptisch, ich gebe es ganz ehrlich zu, vor den Quartalszahlen hatte ich echt so ein bisschen Trouble, weil natürlich alle Cybersecurity-Aktien nach der Bekanntgabe in dieser Quartalszahlensaison abgestürzt sind, also meistens so 3, 4 bis 5, auch manchmal teilweise ein bisschen mehr Prozent. Und CrowdStrike wäre ja dann dementsprechend die Ausnahme. Und tatsächlich, wir sehen es hier auch natürlich bei denen, die auf YouTube und auf Spotify zuschauen, 6% im Plus, die Aktie also sehr gut und dynamisch. Sie haben höheren Gewinn ausgewiesen als erwartet. Sie haben umsatzseitig performt, ohne dass da jemand damit gerechnet hat. 33% Wachstum, das ist schon sehr, sehr gut. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahr um eben genau 33% auf 3,65 Milliarden Dollar. Das ist wirklich gut. Die Prognose für das Q2 ist sehr, sehr gut. Knapp unter einer Milliarde mittlerweile. Also das ist schon, also wir kennen auch das Unternehmen, da haben die noch 300, 400 Millionen pro Quartal gemacht. Ja, jetzt ist das hier schon deutlich mehr. Also da sieht man erstmal, wie dieses Unternehmen wächst und auch Der Gewinn je Aktie soll deutlich über den Erwartungen liegen für das kommende Quartal, auch für das Gesamtjahr. Da liegt man dann schon an der oberen Spanne bei 4 Milliarden Dollar Umsatz und ist dann auch pro Aktie hier bei einem US-Dollar, also knapp einem US-Dollar dabei. Und das liegt eben auch, nee, Quatsch, 4 US-Dollar, Entschuldigung, 4 US-Dollar drüber. Und auch da liegt man über diesen jeweiligen Analystenerwartungen. Und dazu kommt aus diesem Sektor, dass Cloudflare letztes Mal oder letzten Freitag ja im Rahmen der Übernahmen, die sie getätigt haben, sie wollen Bastion Zero übernehmen oder haben sie jetzt bekannt gegeben, dass sie dieses Unternehmen übernehmen wollen. Das ist eine Zero Trust Infrastrukturzugriffsplattform, auch ein schönes Wort für Galgenraten, also nochmal Infrastrukturzugriffsplattform. Und damit stärkt Cloudflare seinen Fernzugriff auf zentrale IT-Systeme für Kunden seiner eigenen Edge-Plattform, die sogenannte Cloudflare One. Die Konditionen dazu wurden natürlich nicht mitgeteilt, aber im Rahmen dieser Mitteilung hat man auch gleichzeitig noch bekannt gegeben, dass man zusammen mit CrowdStrike noch stärker zusammenarbeiten möchte und noch stärker kooperiert und das Ganze strategisch in einer Partnerschaft. Und da führt man eben doch beide Welten zusammen. Da sieht man auch, dass sie nicht wirklich im Konkurrenzkampf stehen, sondern dass sie sich einfach super ergänzen. Nämlich, dass man hier tatsächlich auch mit der Cloudflare One auch die Cybersicherheit selber von CrowdStrike über die Falcon Next-Gen-Plattform eben kombinieren kann und dass man auch dementsprechend ein gewisses Cross-Selling betreiben kann, weil man eben den Kunden von CrowdStrike auch die Dienste von Cloudflare anbietet und genauso vice versa. Tolle
Das ist
Nachrichten, wie
ein,
ich finde, aus dem Sektor.
ja, auf jeden Fall. Also, was soll ich sagen? Das ist richtig, richtig fett, weil wir wissen es auch, Cloudflare ist ja federführend bei der ganzen Technologie mit der, ja, mit Geschwindigkeit im Internet. Und ich glaube tatsächlich, hier wird CrowdStrike sowas von stark profitieren, auch weil sie natürlich Zugang zu potenziellen Kunden ganz, ganz einfach kriegen. Also, Hut ab, gefällt mir richtig gut. Und Marcel, ich hau auch schon meine erste Spekulation raus oder meine einzige für diesen
Boah.
Podcast. Ich glaube, dass CrowdStrike dieses Jahr noch mal bei $500 stehen wird.
Ui, ja, das wäre aber
Ja,
viel,
ich
ey.
glaube, hier ist noch mal richtig Musik drin. Das
Ich wünsche es uns.
ich glaube wirklich, die nächsten Quartale werden jetzt zeigen, dass auch das mit Cloudflare richtig von Vorteil sein wird. Guck mal.
Boah, die
Alphabet
Bewertung
pusht
wäre
sie.
heftig.
Cloudflare pusht sie. Also das ist so gefühlt, ja, CrowdStrike ist einfach so geil, also für mich. Und deswegen meine Spekulation, $500 werden wir dieses Jahr einmal sehen.
Okay, ja, warum nicht? Schreib es auf, damit wir es nicht vergessen für diese Folge. Also was mich ein bisschen stört bei CrowdStrike, einfach diese Riesenbewertung, die es mittlerweile hat. Das tut, also auch wenn die Erwartungen hoch sind und auch diese übertroffen werden, ist es also schon wirklich üppig, muss man einfach sagen, wenn man bedenkt, 4 Milliarden Jahresumsatz und dagegen stehen jetzt hier knapp 5 oder naja, 74 Milliarden Market Cap, das ist schon wirklich
Aber
äußerst üppig.
weißt du, ich sag
Ja.
dir, warum ich so euphorisch bin. Du weißt ja, ich höre ja den Mad Money Podcast auch von Jim Cramer. Und er sagt auch ganz klar im Moment: Mein Gott, die ganzen Firmen hören auf, groß zu investieren, wenn sie nicht müssen, weil die Zinsen aktuell so hoch sind. Und wenn das jetzt gerade bei in einem Zinsumfeld, was eher ungünstig ist für solche Investitionen, auch in solche IT-Infrastruktur, wenn das Unternehmen da abliefert, stell dir mal vor, wir haben hier noch 2 bis 3 Zinssenkungen, was dann mit dieser Aktie passiert.
Ja, klar, man könnte wahrscheinlich sein, dass dann einfach auch die fundamentalen Daten reinwachsen in diese Bewertung. Ne? Das ist durchaus dann denkbar, beziehungsweise die Aktie natürlich weiter wächst, weil sie sind natürlich führend in dem, was sie tun. Das gefällt mir aktuell übrigens auch bei Cloudflare ein bisschen besser noch, weil sie gerade nicht so hoch bewertet sind. Sie sind ja stark runtergekommen. Hier kann man durchaus mal überlegen, vielleicht noch einen Fuß reinzusetzen, weil auch sie werden ja genauso profitieren von dem ganzen Thema wie CrowdStrike. Und ich glaube, das wird bei beiden noch sehr, sehr spannend. Ich bin froh, dass ich bei beiden dabei bin. Aber so eine harte Spekulation werde ich jetzt hier so noch nicht äußern. Ich werde mal sehen, wo ich noch eine bessere für mich finde.
Marcel, du hast es mitbekommen, ja damals, dass Fissmann ihr Geschäft, den Großteil ihres Geschäftes verkauft hat, nämlich an Global Carrier. Und was an mir so ein bisschen vorbeigegangen ist, dass Fissmann jetzt eine erste große Übernahme getätigt hat. Hast du das mitbekommen?
Nein, gar nicht. Was passiert?
Wir wussten beide, dass KKR Encarvis kaufen will. Richtig? Haben wir ja auch drüber
Ja,
gesprochen. Aber
genau.
Viessmann ist da auch richtig groß mit beteiligt.
Oh.
Und das wusste ich nicht. Also, KKR wird nämlich gemeinsam mit Viessmann Encarvis übernehmen. Das Bieterkonsortium hat jetzt am Dienstag die 68,55% der Anteile an Encarvis, die man braucht für eine komplette Übernahme. Auch, also das war die Schwelle, das haben sie erreicht. Und laut dem Angebotsprospekt wird Viessmann einen Anteil von 707 Millionen Euro in Encarvis investieren. Und das ist das größte Engagement, das man seit dem Verkauf des Deals mit Global Carrier macht. Firmenchef Max Viessmann will den Erlös unter anderem in die Energiewende investieren. Und er sagt, auch sein Statement dazu ist, wir wollen einen Beitrag leisten, dass der Planet noch lebenswerter ist. Aber wir sind nicht naiv und wir zahlen nicht hohe Preise. Encarvis habe man dabei schon im Visier gehabt, ehe KKR die Familie darauf angesprochen habe. Also daraufhin hat man dann erst entschieden, dass man gemeinsam dieses Projekt macht. Stell dir mal vor, Viessmann hätte vielleicht sogar hier alleine Encarvis übernommen.
Ja, das ist
Ich war ja mal
stark.
investiert, ganz schnelle 100% habe ich damit gemacht. Ich finde es krass. Hätte ich nicht gedacht, dass Viessmann jetzt hier so aktiv und auch gleich sich so einen Klumpen irgendwo ins Familienvermögen holt. Hättest du das also für möglich gehalten?
Na, es ist wieder eine oder ein Schritt dahin, dass man dann doch bei den Großen mitspielen möchte. Und das heißt ja auch, ich sag mal, das Ganze ein bisschen public zu gestalten. Und hier in dem Falle ist man da auch weiter umtriebig, und ich glaube, manchmal muss man einfach mal etwas größere Dinge tun, um dann nicht vielleicht in der Versenkung zu verschwinden über kurz oder lang. Und deswegen coole Idee, coole Sache. Und am Ende des Tages ist ja in KWS ja auch nicht ein voller Patient, sondern ein ordentliches Unternehmen, welches ja auch doch ein paar Werte hat. So ist ja auch nicht, ne?
Jetzt ganz
Philipp,
kurz.
wir kommen. Ja,
Sie
genau.
haben ja noch nicht alle Anteile erworben. Würdest du jetzt hier Aktien anfangen zu kaufen von Encarvis?
Nein, auch nicht. Also einfach, weil mir da die, also das Upgap muss ja irgendwo auch lukrativ sein, was da noch offen ist. Ich glaube, da werden sie trotzdem noch die letzten auf diesen Preisebene bekommen, und das wäre für mich jetzt absolute Red Flag, weil einfach der normale freie Handel nicht mehr da ist. Und da, glaube ich, gibt es woanders mehr zu erwarten.
Und ganz wichtig ist natürlich, man kann jetzt auch sagen, oh, spekulativ, ich mache hier mit, hier gibt es irgendwann vielleicht nochmal einen Short Squeeze, also oder ein Squeeze Out, so eher gesagt, ein Squeeze Out. Ganz wichtig, liebe Leute, das kann Jahre dauern und dann wisst ihr nicht, welchen Preis ihr bekommt und dann könnte es lukrativer sein in der Zwischenzeit, seine Gewinne, die man vielleicht mit diesem Deal gemacht hat, woanders anzulegen, zum Beispiel in einer KKR, dann hat man ja weiterhin immer noch Encarvis.
Genau, das stimmt. Das wäre natürlich eine gute Idee. Woran wir heute nicht vorbeikommen, lieber Philipp, ist KI. Ja, wer hätte es gedacht? Auch heute
Wer
in
hätte
dieser
es
Woche
gedacht?
spielt KI eine große Rolle. Jetzt währenddessen live Nvidia auf über 1200 Dollar je Aktie gestiegen ist, kommen eben hier neue Nachrichten rein, weil aktuell läuft ja eine Messe, und diese Messe heißt Computex und ist seit letzten Sonntag so auch offen und natürlich klar mit dem Who is Who der Branche vertreten. AMD stellt da neue Chips vor, und zwar KI-Chips, Philipp. Und da wird ja der eine oder andere hören: Mensch, das war nicht Nvidia, sondern das ist AMD. Und das, dieser neue oder dieses neue Flaggschiff-Produkt, das heißt MI325X und soll noch in diesem Jahr zum Verkauf gestartet werden und ein echter Konkurrent für die Nvidia-Produkte Blackwell sein, welche ja auch erst kürzlich an den Start gegangen sind. Dazu werden noch neue Versionen der Ryzen-CPUs auf den Markt gebracht, die eben für die KI-Entwicklung auf Laptops und Desktops ausgerichtet sind. Und 2026 plane man dann ein bedeutendes architektonisches Upgrade, hat aber keine genaueren Updates oder auch genaueren Informationen dazu rausgegeben, was das Ganze natürlich dann immer ein bisschen ungreifbar macht und erinnert mich dann ein bisschen so an Intel. Ja, wir haben vor, dies und das irgendwann mal das und daraus zu machen. Und die Frage ist immer nur, wann das dann eintritt. Bei Nvidia wird es schon konkreter, Philipp. Auch die waren natürlich oder sind auf dieser Messe vertreten, unter anderem natürlich auch Intel und auch viele weitere, aber vor allem bei Nvidia gibt es eben auch noch ein paar Neuigkeiten. Man hat zwar, also man hat auch neue KI-Chips hier präsentiert, schon wieder nach Blackwell. Und Nvidia hat auch gleich mal so eine GPU-Roadmap mitgegeben, die auch so einen Einblick für die Zeit nach Blackwell geben. Und das ist ja mal spannend, wenn man ja sagt, so, ich habe keine Vorstellung, wo das noch hinführt oder hingeht. Und Blackwell ist ja schon deutlich effizienter und stärker und dementsprechend natürlich auch vielseitiger als auch die bisherigen Hopper-Produkte. Und danach, Philipp, steht schon in den Startlöchern Blackwell Ultra ab 2026. Dann kommt Rubin. Rubin Ultra und Vera. Das heißt, hier steht ein echter Plan schon für die Folge und Folgegeneration der Chips. Und der CEO von Nvidia Huang betonte eben auch, dass man absolut ans Limit bei der Fertigung geht, sodass man eben das Beste aus den Chips herausholt und dann natürlich auch so viel wie möglich hier produziert. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen für ASML. Da, wenn man hier die Fertigungsprozesse hochfahren möchte, dann muss man natürlich auch dementsprechend die Kapazitäten dafür haben. Und das funktioniert natürlich nur mit Maschinen. Könnte also auch in dem Falle für ASML noch mal ein interessantes, ja, Thema sein. Dennoch ist einfach Fakt, der Platzhirsch bei Nvidia-Chips oder bei KI-Chips ist ja Nvidia. Und mit 80% Marktanteil sind sie eben wirklich da, wo sie hingehören. Und das sind aber Nachrichten, Philipp, die mir zeigen, dass dieser Platzhirsch mit 80% Marktanteil sich nicht ausruht oder so ein bisschen auf dieser, naja, wir sind ganz vorne, wir haben es geschafft und jetzt sind wir, ne, unantastbar, sondern hier geht es immer weiter, man bleibt umtriebig und möchte immer weiter innovieren. Und das gefällt mir stärker denn je, weshalb ich weiterhin mich schwer tue, auch irgendwelche kleinen Anteile zu verkaufen, obwohl die Übergewichtung und Depot schon durchaus ein Thema ist, ja.
Apropos Übergewichtung, Marcel, schauen wir mal in unseren Fonds rein, in unser Wikifolio. Ja, wir sind kurz davor, ein neues Allzeithoch zu erreichen und vergleichen wir uns auch mal kurz in den letzten 6 Monaten mal mit dem S&P 500, dem Euro Stoxx 50 und dem FTSE All World. Da steht hier auch wirklich zu Buche, ja, wir sind fast 17,5% im Plus. Nur in 6 Monaten. Hier verwalten wir natürlich unser Werbegeld. Und du sagst es schon, die Nvidia-Aktie, auch hier sind wir schon fast bei 1000%, obwohl wir schon Gewinne mitgenommen haben. 9,9% Gewichtung. Und ASML, siehe da, ganz oben mit dabei. Na, Fazit ist natürlich auch mal wieder hier bei meiner Selbstreflexion. Ich hätte ASML einfach weiter halten sollen und hätte sie damals nicht verkaufen sollen. Aber das natürlich alles in unserer großen Folge. Diese Investmentfehler haben wir dieses Jahr gemacht. Ein weiteres Unternehmen, Marcel, über das ich mit dir sprechen möchte, ist Novo Nordisk. Und du weißt ja auch mit Eli Lilly, sie machen dieses ganze Thema Abnehmmedikamente wie Wegovy, Ozempic und Co. helfen den Patienten beim Abnehmen und reduzieren die Gesundheitsrisiken deutlich. Also Menschen, die schlank sind oder dünn sind, haben weniger Risiko zu erkranken. Und eine Studie zeigt nun, dass 25% der Pharmaerlöse auf der Welt auf der Kippe stehen würden, wenn alle Menschen, deren Ursachen, ja, Übergewicht ist, deren Krankheiten, also eines dieser Medikamente nehmen würde oder so eine Spritze. 25%, das ist alleine in den USA, Marcel, 300 Milliarden US-Dollar. Und deswegen kann ich mir wirklich vorstellen, dass dieses Thema Abnehmmedikamente etc. immer mehr und mehr gepusht wird, auch von Krankenkassen übernommen wird, weil es sie ja dazu ermuntert, sehr, sehr viel Geld zu sparen. Und ich glaube, deswegen ist auch hier unsere Novo Nordisk-Aktie in unserem Fonds sowie auch in unseren Depots, und du weißt es selber, wir sind ja damals zum All-Time-High eingestiegen, zu Recht auch schon 43% im Plus. Und ich überlege überhaupt nicht, hier irgendetwas abzugeben von meiner Novo Nordisk-Position. Wie ist es denn bei dir?
Genau, also ich überlege hier auch nichts abzugeben, ganz im Gegenteil, ich wollte sogar nochmal aufstocken. Jetzt ist die Aktie frisch auf ein Allzeithoch ausgebrochen, die letzten Tage. Wirklich hervorragend, das muss man einfach sagen. Und ich glaube, dass da hier die Vorzeichen, und selbst wenn da noch mehrere Marktteilnehmer reinkommen, also eine Roche oder auch eine Pfizer, ne, die ja natürlich auch dran forschen und das Ganze vielleicht vereinfachen noch mit einer Pille statt einer Spritze, aber dieser Markt ist so riesig, dass ich mir da gar keine Sorgen mache tatsächlich. Und die Bewertungen sind natürlich nicht klein. Und Eli Lilly sieht man ja auch hier mit 750 Milliarden auch kein kleiner mehr. Das ist schon wirklich beachtlich, wo die
KGV
Reise hier
60.
hinging. Ja, das stimmt. Da muss man erstmal reinwachsen. Aber hier ist natürlich viel Fantasie drin, auch bei Novo Nordisk, keine Frage. Aber die Zahlen zeigen auch immer wieder sehr gutes Wachstum. Und das muss man einfach auch hier anerkennen. Ich glaube, ich würde eher aufstocken als zu verkaufen, auch auf dem Niveau noch, auch wenn das viele jetzt vielleicht nicht verstehen. Aber manchmal sind die Kaufs auf dem Allzeithoch besser und effizienter fürs Depot und für die langfristige Entwicklung als die vermeintlichen Schnäppchen, die ganz, ganz unten sind. Das muss nicht immer zutreffen, keine Frage, aber oftmals ist es so. Und
Genau,
daher, cool.
genau dafür haben wir ja auch unser neues Format, heiße Tipps und kalte Flops, ja. Weil da besprechen wir auch immer Aktien, die bei unserer Watchlist ganz unten, aber auch ganz oben sind und auch zwei von euren Community Picks. Nächste Woche auch wieder spannende Unternehmen mit dabei. Schaut auch hier definitiv mal rein. Es lohnt sich total. Und Marcel, wenn ich jetzt Bauchschmerzen hätte vor einer Aktie, die 87% gestiegen ist in einem Jahr, dann würde ich mich selber überlisten und würde einfach sagen, komm, ich mache hier einen schönen Sparplan an.
Ja, absolut. Das kann man nicht machen, um einfach erstmal dabei zu sein und dann die Rücksetzer gegebenenfalls, die es eventuell gibt, zu nutzen. Ja, genau. Man muss dann nichts hinterher trauern. Ne? Das ist bei Eli Lilly, geht es mir so, wie lange habe ich die auf der Watchlist? Da war die noch bei 300. Wenn es danach geht, ne, dann müsste man traurig jeden Abend weinend ins Bett gehen. Das wollen wir
Ich
ja auch nicht. Ne?
möchte jetzt mit dir, du hast ja gleich eine Übernahme, so wie ich das sehe. Und
Korrekt, ja.
bei unserem heutigen Werbepartner Companisto, Marcel, bahnt sich das erste Mal ein Exit-Angebot für uns an. Hast du davon schon gehört?
Klär uns auf.
Also, wir haben ja hier über Companisto investieren wir ja in Startups. Wir haben auch oft schon die Gründerinnen und Gründer in unserem Aktienpodcast begrüßen dürfen. Und das Coole ist, man wird ja ein richtiger Aktionär oder ein richtiger Teilhaber, weil man muss auch sein Depot angeben und bekommt dann auch Aktien in sein Depot gebucht. Und schauen wir mal an, wir haben hier natürlich Startups mit dabei, die schon über 30% im Plus sind, aber wir haben natürlich auch Flops dabei. Surplus kennt man vielleicht sogar aus dem Interview hier oder aus der Fernsehwerbung. Jodel.io. Nichtsdestotrotz kündigt sich jetzt das erste Mal an, dass die Hero Software, ja, sie sind eine Softwareplattform für den Mittelstand und für, also für kleine und mittelständische Unternehmen im Bereich des Handwerks. Also sie helfen Handwerkern, das Leben einfacher zu gestalten und das alles cloud-basiert. Und hier ist es tatsächlich so, es gibt jetzt ein Angebot. Ich habe heute mal für uns abgestimmt, Marcel, dass wir bei der Series B nicht aussteigen wollen. Wir würden nämlich ganz gerne weiter mit dabei bleiben. Nichtsdestotrotz muss ich dir sagen, Marcel, hätten sich unsere Anteile im Wert mehr als verdoppelt. Und das, ich schaue nochmal hier, letztes Update, ich weiß gar nicht, wann wir hier investiert haben, aber ja, hier, Investitionsdatum, schauen wir nochmal. Hero Software 21. Und das innerhalb von 3 Jahren hätte sich hier schön mehr als verdoppelt. Das ist natürlich eine Monsterrendite, aber ich glaube, du siehst das genauso wie ich. Wir wollen hier lieber mit dabei bleiben.
Ja, absolut, genau. Ne? Das ist eine schöne Sache. Wir können uns hier beteiligen an Unternehmen, die eben eigentlich so wie bei Die Höhle der Löwen. Ja, läuft ja im Fernsehen. Und nur, dass man hier nicht mit so großen finanziellen Mitteln herankommen muss. Also keiner muss hier alles rausholen aus dem jeweiligen Konto oder Depot und muss dann hier versuchen, in irgendein Startup zu investieren, sondern es geht ab 250 Euro, ist also demokratisiert, wenn man so möchte. Und da gibt es wirklich tolle Unternehmen, die ja, jederzeit hier auch mal dazukommen, wo man sich einfach mal auf der Plattform umschauen kann. Ist da was dabei, wo ich investieren möchte, wo ich mich beteiligen möchte, auch wirklich Eigentümer werden möchte? Und wenn das überzeugt, dann macht man es. Wenn nicht, dann lässt man es halt auch nicht schlimm. Aber was da noch dazukommt, ist eben das Netzwerk. Man kann ja einfach auch das Netzwerk aufbauen mit anderen, wenn man vielleicht selber noch ein Business hat, kann man da natürlich schön connecten. So gefällt mir das und ich bin dankbar, dass wir hier wirklich so eine lange Partnerschaft haben mit Companisto, weil es wirklich sehr viel Spaß macht, das auch zu verfolgen.
Wir sehen es auch hier, Hopper Mobility, die waren auch in der Höhle der Löwen. Dazu hattest du, glaube ich, Nimstar auch schon im Podcast, sowie Office
Genau.
Bricks. Also hier ist man dann, hat man auch die Möglichkeit, an den nächsten Runden wieder mit teilzuhaben. Und das Schöne ist ja, einige wollen ja auch wirklich, ja, hier auch mal an die Börse gehen. Ich kann nicht so viel verraten, aber wir hatten jetzt auch schon ein Startup dabei, Marcel. Das war am Freitag offiziell eigentlich schon kurz vor der Insolvenz, konnte sich dann aber übers Wochenende noch mit einer Finanzierung retten. Also es ist schon spannend, man muss hier Nerven haben und auch hier gilt natürlich breit gestreut, nie bereut. Den Link dazu stellen wir euch natürlich in die Shownotes. Wir würden uns total freuen, wenn ihr euch über unseren Link anmelden würdet. Und jetzt hast du bestimmt eine größere Übernahme uns auch noch zu verkünden aus dem Bereich, richtig?
Genau, wir waren mit MVI ja schon mal investiert in das Unternehmen Edwards Life Sciences. Und das ist ja doch ein Unternehmen, welches schon sehr ein spannendes Geschäftsmodell hat nach wie vor. Und hier ist etwas passiert, dass Edwards Life Science einen Teil des Unternehmens verkauft hat, und zwar an Becton, Dickinson and Company, oder Kürze BDX. Und das für 4,2 Milliarden Dollar. Und da gibt man eben die Critical Care Produktgruppe ab von Edwards Life Science. Und das ermöglicht wiederum die intelligente, vernetzte Pflegelösung. Und die gibt es schon bei Becton Dickinson. Und die möchte man damit aber erweitern und natürlich auch ergänzen. Und das ist doch ein Deal, der durchaus für beide Sinn macht. Denn auf der einen Seite ist es nicht ganz das Hauptgeschäft von Edwards. Und auf der anderen Seite ist es für Becton Dickinson natürlich etwas, was das Ganze ja mit Synergien erfüllt. Und die Lösung bisher von dieser Sparte wird derzeit von mehr als 10.000 Krankenhäusern weltweit eingesetzt, also auch weltweit tätig, ja. Und das Unternehmen konnte 2023 einen Umsatz von mehr als 900 Millionen US-Dollar machen. Das heißt, man hat also das KUV von 4 knapp jetzt bezahlt für diesen Sektor, oder ein bisschen mehr als 4. Und doch sehr spannend. Man möchte Critical Care dann auch in einem eigenständigen Einheit noch beibehalten innerhalb des Konzerns von Becton Dickinson. Das ist eben auch nochmal ein Thema. Und ja, die Aktie von Edwards ist etwas im Plus, aber noch viel mehr sprang die Aktie von Becton Dickinson an, was ich natürlich erstmal überraschend fand, weil man muss sagen, Becton Dickinson ist ja als übernehmendes Unternehmen meistens immer erstmal ein bisschen im Down, ne? Da meistens werden die Aktien ein bisschen abverkauft, aber nein, die Aktionäre hier sind absolut überzeugt, dass diese Übernahme Sinn macht, und das gefällt mir wiederum sehr gut. Ich finde, Becton Dickinson ist insofern interessant, dass die Aktie schon sehr lange seitwärts gelaufen ist, also wirklich seit 2019 in einem eigentlich, muss man sagen, charttechnischen, stabilen Seitwärtstrend. Ich meine, nach unten war es abgesichert, nach oben ging nichts. Also man hat nichts gewonnen, nichts verloren, außer ein bisschen Dividende, die zum Glück immer mal erhöht wird. Vielleicht ist die Bewertung gar nicht mehr so schlecht, kann man sich durchaus mal anschauen, wenn der Ausbruch hier kommt. Glaube ich, kann man auch relativ schnell mal auch gute, relativ kurzfristige Gewinne oder mittelfristige Gewinne erzielen, ja.
Genau, das checken wir ja auch am Ende nochmal in unserem Podcast-Check. Wir besprechen dann natürlich nochmal alle Unternehmen, ob sie auch vielleicht auf unsere Watchlist passen können. Aber super spannend, wie du schon sagst, in den letzten 5 Jahren hätte man hier nichts gewonnen. Und die
Aber
Dividende
auch
ist auch
nichts
nicht
verloren.
für, genau, auch nichts verloren. Die Dividende, 30% Payout Ratio, wird entspannt erhöht seit 51 Jahren. Das, ja, es ist ein, aber das Unternehmen sucht natürlich nach Wachstumsmöglichkeiten, ja. Das merkt man. Und hoffentlich haben sie die gefunden. Aber wenn die Aktie schon mal so anspringt, eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Apropos anspringen. Unser Lieblingsstaat springt ja immer gerne an. Und auf
Ja.
Hilfesuche und auf Unternehmen, die natürlich sehr, sehr wichtig sind für das Überleben des Staates, damit wir weiterhin in den Urlaub fliegen können, hat man sich ja damals zu Covid-Zeiten gedacht, dass man den Reisekonzern FTI supporten möchte. Wir haben das damals auch hier kritisiert, aber auf uns hört natürlich keiner. Und FTI muss nun die Insolvenz beantragen, weil weder alte noch neue Mehrheitsanteilseigner wollten frisches Kapital nachschießen. Und selbst der Bund verweigert jetzt weitere Hilfe. Ich, Marcel, hätte nie gedacht, dass der Bund auch auf einmal sagen kann, jetzt ist Schluss. Aber der Staat lehnt weitere Hilfen ab. Die Bundesregierung hat nach Angaben des Finanz- und Wirtschaftsministeriums keine Chance mehr gesehen, die Insolvenz von FTI durch einen erneuten Zuschuss des Bundes abzuwehren. Es gibt unterschiedliche Gründe, sagte jemand oder eine Sprecherin des Finanzministeriums, haushalterische, rechtliche und wirtschaftliche Gründe. Und von den Millionen, die man damals bezahlt hat, 600 an der Zahl, Marcel, hat man bis jetzt nur einen mittleren zweistelligen Millionensumme zurückgehalten. Und laut dem Wirtschaftsministerium ist ein Großteil des Geldes jetzt wohl verloren. Es muss davon ausgegangen werden, dass es nur geringe Rückflüsse aus offenen Forderungen geben kann. Mir tun die Urlauberinnen und Urlauber leid, weil viele von denen ja jetzt schon auf einmal doppelt die Hotels bezahlen müssen. Und man kann hier einfach nur eins sagen, der Gewinner ist wahrscheinlich TUI. Ja, sie sind so der einzige verbliebene Reiseveranstalter, so gefühlt der letzte große Mohikaner. Und das ist natürlich sehr schlecht für den Wettbewerb, aber vermutlich ganz gut für die Aktie. Und Marcel, wollen wir wetten, dass die Aktie von TUI angesprungen ist diese Woche?
Ja,
Ja, siehst du,
macht jetzt kein Wunder, ja, draus.
sie ist angesprungen um schöne 14% oder 10 in einem Monat. Und ja, was soll man sagen? Hätte man das gehebelt gemacht, wäre es natürlich noch schöner gewesen.
Um Gottes
Also
Willen, ja.
Glückwunsch an alle TUI-Aktionäre. Ich könnte mir
Endlich mal ein
vorstellen,
Erfolgserlebnis.
ja,
Glückwunsch.
ich könnte mir vorstellen, auch wenn wir jetzt schon hier fast wieder auf dem Allzeithoch sind, das liegt bei 7,87, wäre ich jetzt investiert bei TUI? Marcel, ich würde nicht verkaufen. Wie siehst du es denn?
Ja, du meinst in 52 Wochen hoch, denn Allzeithoch ist noch sehr weit entfernt.
Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Ich wollte es bloß richtig stellen, ist der Community auffällt. Die sind nämlich immer voll dabei, wenn es um Fehler geht. Das ist auch gut so, denn wir wollen ja auch keinen Mist erzählen hier. Ne? Tatsächlich ist es so, dass TUI davon natürlich profitieren wird. Aber ganz ehrlich, es bleibt ein Patient. TUI sieht genauso schlecht aus, hat immer noch hohe Schulden. Und auch da hat der Staat ja durchaus einiges an Geld zugeschossen. Leider muss, was heißt leider, in dem Falle vielleicht gar nicht so schlecht. Kommt darauf an, wie man es halt bewertet und von welcher Sicht man kommt. Aber rein tendenziell, boah, ich würde die Aktie nicht annähernd anfassen, wenn ich hier wirklich einen Gewinner suchen würde in dem Bereich, dann bitte auf Airbnb und Bookings schauen. Ich glaube, da gibt es viel mehr zu holen als auf die stationären Reisebüros, die nach wie vor natürlich ja nicht das Geschäft der Zukunft sind. Wieder einmal hat der Staat hier Geld verbrannt. Schön, dass sie nicht noch mehr gutes Geld dem Schlechten hinterhergeworfen hat. Schade für die Urlauber, keine Frage. Ich glaube, 5 vor Flug habe ich auch schon mal genutzt. Ja, Horrorszenario für jeden Urlauber und jede Urlauberin, die sie dann hier ja, finanziell ganz anders dastehen. Trotzdem würde ich davor warnen, in TUI zu investieren. Wir stehen 84% minus seit ja, überhaupt, muss man ja sagen.
Seit überhaupt, und die waren wir bei 150 und 2000, Ende 2017 standen sie noch über 50. Ja,
Ja, und
vielleicht,
das ist ein
also
schönes Beispiel, dass eine Aktie nicht genau dorthin geht, wo sie mal war unbedingt. Ne? Wenn das
genau.
Geschäftsmodell eben nicht stimmt und jetzt aktuell ja auch die finanziellen Kennzahlen. Also möchte ich bitte vorwarnen, wer Qualität sucht in diesem Bereich, der sollte sich wahrscheinlich wirklich an Bookings und Airbnb wenden. Und ich meine, wenn man in einer Zeit, wo viele auch gereist sind, nicht mal irgendwie auf einen Nenner kommt, dann ist das Geschäftsmodell sowas von krank. Dann kann man eigentlich froh sein, dass TUI jetzt noch mal ein bisschen wieder wahrscheinlich ein paar Jahre gewonnen hat, dadurch, dass eben jetzt ein bisschen Konkurrenz weggeflogen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Mal schauen, wie lange das dann auch so gut geht. Ja. Wäre
Ja,
ich
es tut mir
skeptisch.
natürlich leid für alle Angestellten.
Das sowieso,
Aber
immer,
so
ja.
ist auch für alle Kundinnen und Kunden. Meistens ist es das Management, was hier Fehler gemacht hat. Kommen wir
Ja,
zu
klar.
unserem Werbepartner Marcel. Und ach so, ich würde jetzt TUI beim Podcast-Check nicht mit aufnehmen,
Bitte
wenn das
nicht,
für
ja.
dich in
Ich
Ordnung
glaube, wir
ist.
würden uns immer dagegen entscheiden.
Gut, kommen wir zu unserem
Aus guten
Werbepartner
Gründen.
und das ist Trading 212. Wenn ihr Lust habt und ihr sagt, boah, ich will mal hier so ein bisschen paar Sachen ausprobieren. Ich will meinen eigenen ETF machen. Das machst du ja auch, Marcel. Dann ist doch Trading 212 genau richtig für alle Hörerinnen und Hörer, oder?
Ja, absolut, genau. Es ist eine Möglichkeit, sich einen eigenen kleinen ETF zu erstellen. Und Philipp, wenn man dich jetzt, wenn wir, ich würde dich jetzt schnell mal fragen. 5 KI-Aktien, du kannst zusammenstellen, einen kleinen Warenkorb, weil du hast nicht genug Geld zum Beispiel zum Investieren für alle 5 Unternehmen, um dort auch ausreichend Aktien zu holen. Also könntest du dir eigentlich hier so eine Art kleinen Basket, einen kleinen Warenkorb zusammenstellen. Und Philipp, dann nimmst du hier 5 KI-Aktien, ne? Zum Beispiel Nvidia eben, Supermicrocomputer, ja, noch 3 andere, die man mitbringen kann auf dem Bereich. Und dann setzt man die eben zusammen. Oder man streut noch breiter, weil man eben noch sicherer sein möchte. Dann sind es eben 30 oder 35 oder 40 Titel. Man
Genau.
kann aber zumindest von Anfang an mit breit diversifizieren, ohne dass man, ja, am Anfang hat man immer das Problem. Ja, ich kaufe erstmal eine Aktie, dann habe ich nur eine, ne, dann kann ich nicht breit reingehen. Und das ist ja eben möglich, ja. Das ist top.
Und was auch richtig cool ist, Marcel, ist ja, dass man auch immer die Gewichtung anpassen kann. Also wenn mal eine Aktie viel, viel besser läuft und man möchte ein bisschen umschichten, das geht alles, ist gar kein Problem. Und wir haben hier coole Unternehmen auch mit dabei, die schon richtig gelaufen sind. Trane Technologies über 70%. Aber auch eine Fastenal mit 22, CrowdStrike 145. Hier ist viel Musik dabei. Und ich würde sagen, Marcel, wir packen den Link einfach mal in die Shownotes. Wir können hier sogar auch automatisches Reinvestieren von Dividenden. Das finde ich auch richtig cool. Weil so, ja, es ist einfach weiter, immer weiter, immer weiter. Und Jetzt würde ich sagen, Link in die Shownotes, gibt auch noch eine Gratis-Aktie, wenn ihr unseren Code benutzt, sehr, sehr gerne über unseren Link anmelden. Marcel, was wirst du am Sonntag machen?
Ja, natürlich wählen, keine Frage. Ja.
Heute
Wichtiger denn je gefühlt.
mein Taxifahrer heute, ich gehe nicht wählen. Das schade, schade, tut mir leid, ja, also wissen auch gar nicht warum, aber kein Bock, ändert sich eh nichts und das ist so ein bisschen so die Grundstimmung, aber wir wissen beide und das ist mein Top der Woche, ist das Wahlrecht. Wählen ist einfach eine wichtige Sache, egal welche Partei man wählt, man sollte aber wählen gehen, ganz, ganz wichtig. Und macht das bitte, man kann auch mal den Wahl-O-Mat vorher anschmeißen etc. Aber geht bitte wählen, es sind viele, viele Menschen haben dafür gekämpft, dass wir hier in Freiheit leben können und auch mitbestimmen dürfen. Deswegen mein Top der Woche, Marcel, das Wahlrecht.
Ja, das ist so etwas, was man vielleicht mal demütig auch betrachten darf, dass wir hier normal frei wählen dürfen, dass wir immer noch frei unsere Meinung sagen dürfen. Und ich glaube, dass jeder, der sowieso was auszusetzen hat über irgendetwas, und da gibt es ja für jeden in seinem jeweiligen Bereich immer irgendetwas, wo man vielleicht durchaus schimpfen kann, wenn man da nicht wählen geht, ist das natürlich, ja, ne, also ist ein bisschen Quatsch. Ne? Ich kann nicht A sagen, ohne B zu sagen, dann in dem Zusammenhang. Und ja.
Ich habe ein tolles Video gesehen auf X, ehemals Twitter, wo es um die freien Wahlen in Russland ging. Und als Putin sich dort angemeldet hat, Marcel, haben sie ihn wirklich nach seinem Ausweis gefragt und geguckt, ob
Nee.
das auch wirklich Wladimir Putin, also finde ich auch schön, dass da gelebte Demokratie natürlich auch ist.
Ja,
Zwinker-Smiley.
genau. Ja, absolut. Also kann man nur befürworten. Ne? Absolut. Also, nee, aber vielleicht bevor man auch wieder irgendein wildes Kreuz setzt, ne? Vielleicht in irgendeine Richtung, wo man sagt, so, boah, hier, da muss ich jetzt ein Zeichen setzen. Also ich weiß nicht, was man erwartet, ob es besser wird, wenn man jetzt ein Zeichen setzt. Vielleicht setzt man sich einfach mal differenziert mit seinen eigenen Weltvorstellungen an sich ein bisschen auseinander und dann schaut man noch mal, ob es einem wirklich so schlecht geht, dass man so bösartig oder so extrem wählen muss in irgendeine Richtung. Da meine ich beide Seiten, von links bis ganz rechts und alles in der Mitte, was demokratisch zumindest ist, hat eine gewisse Legitimation, was man durchaus natürlich mit seinem eigenen Weltbild auch vereinbaren kann. Aber man sollte immer daran denken, dass man nicht nur für sich wählt, sondern vielleicht auch für die eigene Familie, für eigentlich die Freiheit, die wir hier auf jeden Fall haben. Ja, meckern auf sehr hohem Niveau. Und insofern hoffe ich, dass da jeder eine kluge Entscheidung ist. Und ich glaube, jeder ist auch intelligent genug, um zumindest da einen Unterschied treffen zu können.
So, und wie gesagt, der Wahl-O-Mat 38 Fragen. Man kann aber auch Thesen überspringen, Stimme zu, neutral, Stimme nicht zu. Und man erfährt einfach auch mal vielleicht, welche Partei, und das kann man ja auch als Inspiration nutzen, welche Partei ist mir denn am nächsten, mit welcher ich mich noch gar nicht beschäftigt habe? Ja?
Ja, absolut.
Also eigentlich eine
Hast du
coole
es mal
Sache.
gemacht?
Nee, hast du es schon gemacht?
Nee. Ich weiß
Aber
ja, was
ich,
ich will.
ja,
Ja,
die
bei mir ist es
Tierschutzpartei.
relativ einfach.
Da,
Genau.
schützt
Ja.
Marcells Silberfische.
Genau. Ja. Die sind hier in Sicherheit. Ich will nicht, dass mir das Amt die wegnimmt.
Ja.
Und insofern ganz klar die Tierschutzpartei. Ja.
Nein, also wirklich, selbst wenn man die will, oder was heißt selbst wenn? Wenn man diese Partei wählt, hat man seine Gründe. Und
Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ja,
ich
absolut.
glaube auch, jede Partei, egal ob links oder rechts, die zugelassen ist zur Wahl, hat irgendwo, wenn sie es schafft, die Mehrheit der Wähler hinter sich zu scharen, auch eigentlich ein Anrecht darauf zu regieren.
Genau,
Das,
nur sollte man halt die bedenken, welche Auswirkungen das vielleicht auch auf einen selber hat. Ne? Das ist ja auch manchmal ein
Genau.
Bumerang, der da zurückkommt. Ne? Also manchmal ist ja alles nicht so schlimm, wie man es vielleicht manchmal auch fühlt oder denkt, dass es so ist. Ja.
Wir könnten auch überlegen, ob wir den Aktiencheck nächste Woche ausfallen lassen und gemeinsam den Wahl-O-Mat bringen und den mal gemeinsam
Genau.
ausfüllen. Naja.
Ja, das könnte man auch mal machen, ja.
Du hast auch einen
Naja.
Top der Woche mitgebracht.
Genau, mein Top der Woche ist tatsächlich der Bund. Und hier steckt auch ein kleiner Flop mit drin, aber vorher habe ich erstmal den, also sprich, hey, die Bundesregierung kriegt auch mal einen Top, weil man eben auch differenzieren muss, bevor man eben alles auf schlecht setzt. Sondern es gibt eben auch gewisse Dinge, die macht man gut, vielleicht auch manchmal nicht so medienpräsent, manchmal auch nicht ganz so auf der obersten Stufe. Aber in dem Falle verkauft man die Anteile der Deutschen Telekom, zumindest ein paar. Und ja, das sind 110 Millionen Aktien, die man von der Deutschen Telekom jetzt verkauft. Der Bund ist ja nach wie vor ein großer Anteilseigner der Deutschen Telekom. Und das heißt, für 22,13 € pro Aktie werden diese Aktien an Investoren verkauft. Dadurch werden 2,43 Milliarden Euro frei, die der Bund jetzt ja, einsetzen kann. also KfW und Bund in dem Falle, bleiben aber auch größter Aktionär und kommen zusammen auf 27,8% der Telekom-Aktien, was für mich immer noch die Red Flag wäre, weil es einfach für mich zu viel ist, um bei der Telekom zu investieren. Aber das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Mein theoretischer Flop dahinter ist, dass man diese Erlöse komplett nutzen möchte und diese in die Bahn buttern möchte. Die Deutsche Bahn, wir wissen es alle, wir müssen sehr viel investieren, um dieses kaputte Unternehmen da irgendwie wieder halbwegs gerade zu rücken. Und ja, vielleicht hilft es ja der Deutschen Bahn auch mal wieder ein bisschen auf die Beine, wenn es schon die ganze Zeit im Bett liegt. Und naja, jetzt ein Zitat: Der Bund wird den ihm durch die Transaktion zufließenden Nettoerlöse einsetzen, um das Eigenkapital der Deutschen Bahn AG zu stärken und die Bahninfrastruktur in Deutschland zukunftsweisend auszubauen. Hieß es eben der Stellungnahme des Ministeriums. Mit dieser Transaktion setzte der Bund seine verantwortungsvolle Privatisierungspolitik fort. Lindner, es sei immer die Linie gewesen, dass die Bundesregierung Beteiligung verkaufen werde, um die Bahn zu stärken. Okay, also es ist zumindest geplant gewesen, dass man das genauso macht. Und deswegen muss ich sagen, okay, ne, zieht es durch, wenn es irgendwie was bringt, ist ja schön und gut. Ich hoffe nur, dass das Geld nicht dann einfach wieder irgendwo in der Schiene versickert. Die Deutsche Telekom nutzt diese Chance gleich, ohne dass sie jetzt richtig tief ins Minus rutscht, sondern erhöht einfach da die Volumina am Tag für Aktienrückkäufe, die sie ja sowieso machen. Und da nutzen sie natürlich dann auch hier größere Pakete, die eh verkauft werden am Handelstag, um jetzt nicht so tiefe Minuszahlen zu präsentieren. Und man muss ja sagen, immerhin hat man am allgemeinen Hoch oder 2000er Hoch, muss man ja sagen, verkauft. Die Aktie steht ja deutlich höher. Ja, so hat die Aktie seit 2001 nicht wieder gestanden. Also klar, 2001 zur Bubble ging es natürlich, war die Aktie deutlich teurer, keine Frage. Aber seitdem war sie nie wieder bei 22. Insofern kann man zumindest sagen, ein bisschen Rendite mitgenommen. Ja.
Ja, also wir können ja keine Langzeitspekulationen machen, aber ich glaube, die Deutsche Telekom wird sich besser entwickeln als die Deutsche Bahn.
Ja,
Apropos
genau, meine
Geld,
Spekulation,
ja.
vielleicht kann ich gleich noch die Spekulation, ist mir jetzt gerade ganz spontan
Bitte.
eingefallen, ich würde sogar sagen, dass die Deutsche Telekom in diesem Jahr noch die 25 Euro erreichen wird. Das ist, klingt zwar jetzt nicht weit und nicht viel, die Deutsche Telekom, genau, das klingt jetzt nicht sehr, ja, wahnsinnig bullisch, aber das ist für die Deutsche Telekom tatsächlich eine gute Rendite, die sie erstmal
Ja.
so hinkriegen muss, dafür, dass der Bund da noch investiert ist, dafür, dass die Dividendenrendite nicht gerade gering ist. Und ich glaube, sie werden auch von dem ganzen Magenta TV recht gut profitieren, jetzt wo das ganze Thema Kabelfernsehen abgeschalten oder zumindest nicht mehr Vermietersache ist, also abgeschalten ist auch wieder ein bisschen übertrieben. Genau, also da glaube ich, könnten sie auch profitieren von der ganzen Geschichte.
Nur dann, 25 € sind eingeloggt. 10%. Und Marcel, hast du mitbekommen, dass er wieder da ist? Roaring Kitty.
Ach ja, da war was, ja.
Ja, also, wer oder was ist ein Roaring Kitty? Also eine Katze, die miaut. Und was ist passiert? Es ist eigentlich unfassbar, aber nach 3 Jahren, also wir erinnern uns, wir hatten ja dieses ganze Meme-Stocks-Gedöns und hatten damals auch live im Podcast darüber berichtet. Die Aktie war, glaube ich, ja mal über $300 kurzfristig. Und dann, das hat jemand gepusht, ein YouTuber. Und hat viel Geld damit verdient und danach eigentlich sich nie wieder gemeldet. Und jetzt hat er die Woche einfach mal gepostet auf Twitter und natürlich im Reddit-Forum, dass er Aktien im Wert von 5 Millionen Dollar hält. Und auch mit Optionen etc. Und die GameStop-Aktie und sein Durchschnittskurs liegt irgendwie bei $12. Und die Aktie ist hoch auf $47. Und ich glaube, der Junge braucht da einfach nur noch mal ein bisschen Geld. Und Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch zu diesem wunderbaren Trade. Und die SEC hat auch schon gesagt, sie werden eigentlich auch sich nicht von diesem Typen oder dem ja irgendwie zur Rechenschaft ziehen, weil er weniger als 5% aller Aktien hält. Und jetzt ist natürlich der Hype schon wieder da. Natürlich hätte man vor 5 Jahren investiert, hätte man jetzt immer noch 1418%. Und Marcel, ich bitte jetzt alle, die 1418% mit GameStop gemacht haben, jetzt auch zu verkaufen.
Spätestens. Aber ich glaube, jeder, der halbwegs Ja, noch ein bisschen mehr Hirn als Gier hatte, wird da wahrscheinlich eher rausgegangen sein. Ja, ist halt ein Zockerpapier. Da hinter
Wahnsinn.
GameStop ist nichts Wertvolles, wirklich steckt nichts Wertvolles. Wirklich, es sind Geschäftsmodelle, es ist tot, es sind maximal die hohen Short-Squeeze-Möglichkeiten, die hier da sind. Und klar, wenn es dann so einen Impuls gibt, rennen die schnellen, klugen Leute hinterher und dann hat man das, was man jetzt hat. Ich würde einfach sagen, Finger weg, ja, zum Spaß beobachten. Vielleicht, ne? Aber nichts, gar nichts, kein Geld da rein. Das ist einfach schade drum. An anderer Stelle ist das wahrscheinlich qualitativ hochwertiger angelegt. Da muss man, glaube ich, nicht mit dabei sein. Und schön, wenn man es erlebt. Und das kann man mal seinen Kindern irgendwann erzählen, aber mehr sollte daraus nicht springen.
Genau. Ach so, nee, er hat
Ähnlich,
sogar noch
ja.
mehr gesetzt, so wie es scheint. Buying 100 Millionen in Stocks in Call-Optionen.
Ach, na klar. Ja, naja, sicher, weil so kann man
Und
natürlich relativ schnell
es
auch die
weiß ja
Leute
auch keiner,
nachholen.
ob das sein Screenshot ist, etc. Ja, also das ist einfach Wahnsinn, dieser Kunde.
Ja, genau.
Unverantwortlich. Deswegen mein Flop der Woche, Roaring Kitty und alle, die da wieder mitmachen.
Ja, beziehungsweise er macht es ja clever, ne? Er holt ja das stumpfe, dumme Geld der anderen zu sich nach Hause, weil er es
Also
halt
er
kann.
steht auf seiner Seite, nicht auf deren Seite.
Er steht auf jeden Fall, ja, macht ja auch fast jeder Marktteilnehmer irgendwo, ja. Aber na gut, wie es auch immer so ist. Mein Flop der Woche ist New Work, beziehungsweise eigentlich bekannt unter Xing. Und Xing ist ja eine Aktie, die ist ja in den letzten Jahren, also bis 2019, richtig gut gelaufen. War so auch so ein bisschen oder Liebling aller Anleger, auch der Presse, ne? Die haben alle Xing in die Höhe gehoben und das war ja auch wirklich ein beachtlicher Anstieg. Von 2010 bis 2019 hat man 380% Kursanstieg ja, erhalten. Das war wirklich eine tolle deutsche und dann auch noch eine Tech-Story. Das war ja also nicht mal irgendwie was Industrie, sondern man hat hier irgendwas mit Tech gehabt. Das war ja wirklich was Besonderes. Und jetzt ist die Aktie von den Hochs mittlerweile knapp über oder etwas über mehr als 80% entfernt. Ein Desaster, da ja auch die Umsätze gefallen sind in den letzten Jahren, beziehungsweise auch zwischenzeitlich natürlich auch die Gewinne sehr durchwachsen waren. Und mittlerweile muss man sagen, über 74% der Anteile gehört Burda. Burda Digital Ventures. Und das ist ein Investor, der sich hier im Prinzip positioniert hatte, schon sehr lange. Und die haben in den vergangenen Monaten ihre Anteile von 50% auf 74 erhöht und da natürlich durchaus mehr zu sagen. Und steckt natürlich auch ein Plan dahinter. Und nun möchte Burda Xing, also sprich New Work, von der Börse nehmen, also privatisieren. Und ja, haben natürlich gleichzeitig auch ein öffentliches Angebot gemacht an die restlichen Aktionäre, also ein Übernahmeangebot und alle ausstehenden Aktien sollen 66,25 Euro kosten. Das heißt, da kann jeder für 66 Euro die Anteile rausgeben. Wohl bedacht, dass sie mal vielleicht bei 300 gekauft haben, vielleicht mal bei 250 oder bei 200 Euro. Nun mittlerweile also da auch stark abverkauft. Und witzigerweise sind die 66,25 Euro kein Preis, der jetzt irgendwo aus der Luft gegriffen war, sondern tatsächlich ist es das gesetzliche Mindestangebot, was man machen muss, wenn man ein Unternehmen von der Börse nehmen möchte und die Leute da ein Angebot machen möchte. Also sprich im Vergleich zum vorangegangenen Wert der Aktie. Xing wird damit mit 730 Millionen Euro bewertet, also wirklich nicht viel. Und soll jetzt, das wird jetzt eben so gesagt, das Delisting ermögliche New Work seine Transformation in einem herausfordernden Konjunkturumfeld jenseits stetiger Publikationspflichten in Ruhe fortzuführen. Naja, also mir gefällt das nicht einfach schon, weil hier die Aktionärsverantwortung bei den Kleinanlegern wirklich missachtet wird in meinen Augen. Ne? Diese wahnsinnig schlechte Rendite für jemanden, der sagt, ich glaube an das Geschäftsmodell. Ich halte hier bis zum bitteren Ende, bin ein Hartgesottener und dann kommt hier der große Investor, der natürlich auch selber an seine Kunden oder seine Anleger wieder reporten muss. Burda selber ist ja auch ein Aktienunternehmen und da tut es natürlich weh, wenn man jedes Quartal den eigenen Aktionären zeigen muss, Mensch, unser eigentliches Sternchen-Investment Xing ist jedes Quartal nur noch schlechter gelaufen. Wir müssen hier wieder anpassen und anpassen und anpassen. Das sehen ja die eigenen Aktionäre auch nicht gern. Deswegen verstehe ich den Move natürlich der Privatisierung, aber es ist natürlich ein Flop insofern, weil man als langjähriger dran geglaubter Xing-Aktionär hier wirklich bestraft wird mit einem Angebot, was sich wirklich, also nicht mit der näheren Vergangenheit irgendwo verträgt. Ich bin froh, dass ich nicht investiert bin, aber für alle, die investiert sind, ist das natürlich bitter. Und naja, jetzt muss man sich natürlich trotzdem die Frage stellen, was macht LinkedIn besser als Xing? Philipp, du bist da tiefer drin. Hast du eine Idee?
Also ich bin bei Xing nicht. Hat mir auch nichts gebracht. LinkedIn ist wirklich so der Place to be einfach. Und ja, das war mir eigentlich schon damals klar, als irgendwie alle nur noch auf LinkedIn waren, dass Xing irgendwie, ja, das Ende
Trotzdem schade,
Gelände.
ne? Also für die jeweiligen
Ja,
Investierten ist es schade.
definitiv. Wie, du hast eine Frage mitgebracht diese Woche.
Genau, und zwar wurden wir gefragt in der Community oder von der Community, und zwar geht es um den Steuerfreibetrag. Und um den auszuschöpfen, macht es ja bekanntlich Sinn, wir sagen es ja auch immer, am Ende des Jahres nochmal Gewinne irgendwo mitzunehmen, auch egal welche Aktie, und dann einfach wieder zu kaufen. So sind die Gewinne steuerfrei, das heißt, man lässt steuerfreies Geld nicht rumliegen, beziehungsweise ungenutzt, ne? Also wenn man das von der Einkommensteuer hätte und mehr Netto vom Brutto hätte, würde man es ja auch machen. Und in dem Falle geht das natürlich über die Gewinne aus Aktien. Nun hat er aber die Frage gehabt, wenn er Dividendentitel hat und da relativ günstig eingestiegen ist, ist ja die persönliche Dividendenrendite schlechter. Und wie sollte man da was berücksichtigen oder anders machen? Und da ist ein kleiner Denkfehler drin tatsächlich, weil genauso wie es dann im Depot nicht mehr so schön aussieht, wenn man jetzt, ich sag mal, plus 100% vergoldet mit Gewinnmitnahmen, dann stehen da ja nicht mehr 100%, weil man hat ja neu gekauft, also steht da halt 0 oder ein kleines Minus oder vielleicht auch ein kleines Plus, je nachdem, wie sich die Aktie schon wieder entwickelt hat. Und bei der persönlichen Dividendenrendite bleibt es ja trotzdem dabei, dass man die Aktie damals für günstig Geld gekauft hat. Und wenn man gleich viele Anteile kauft für das gleiche Geld, hat man ja auch gleich wieder genauso viel Dividende. Klar, statistisch ist dann die persönliche Dividendenrendite weg, aber man hat ja die vorangegangene Performance trotzdem mitgenommen und ist ja trotzdem dort eingestiegen. Es ist also eigentlich nur, ja, wie hast du es so schön gesagt, eigentlich nur ein Bild- und Darstellungsthema, ne?
Ja, mentale Buchführung ist
Genau.
das.
Genau. Also daran
Also.
denken, dass man günstig rein ist und dann ist auch die persönliche Dividendenrendite nach wie vor gegeben, wenn man gleich viele Aktien zurückkauft, ne? Also wiederkauft, ganz klar.
Kommen wir zu unserem Thema, Marcel.
Gerne.
Und ganz wichtig, alles, was wir jetzt natürlich erzählen, ist keine Anlageberatung etc. Schaut euch auf jeden Fall unseren Disclaimer an. Den findet ihr auch nochmal in den Shownotes, weil alles, was wir erzählen, ist definitiv falsch.
Gleich
Möchtest
vorweg,
du.
wir haben kein
Ja.
einziges Unternehmen, sind wir nicht in ein einziges Unternehmen investiert. Ich glaube, du nicht,
Nein.
ich nicht, ne? Bei den
Nein.
vier Stück, die wir jetzt mitbringen, haben wir nicht eins. Ich fange an, Philipp.
Bitte.
Ich will mal voranbrechen und dir da direkt ein Unternehmen um die Ohren werfen, was recht spannend ist. Und zwar Simpson Manufacturing. Und das ist ein Unternehmen, welches sich so ein bisschen mit Dämmstoffen vor allen Dingen auch auseinandersetzt. Sie sind Holzbau oder Hersteller für Holzbauprodukten, Verbindungselemente, Fachwerkplatten, Befestigungssysteme, Verbindungselemente, ja, Betonbauprodukten, also Klebestoffe, Chemikalien, wirklich ganz breit gefächert im Bausegment. Man könnte es auch sagen, so ein bisschen hat Ähnlichkeit zu Steico. Nur vielleicht ein Ticken mehr, ne? Ein bisschen breiter gestreut, auch in der Produktpalette. Und ich finde das Unternehmen sehr spannend, weil sich sehr, sehr langfristig gut sich entwickelt, diese Aktie, und auch ordentlich, offensichtlich managementtechnisch hier tolle Performances erzielt, also auch an Umsatz und Gewinn. Seitig, man hat eine Marktkapitalisierung von 6,9 Milliarden Dollar und ein KGV, welches mittlerweile unter 20 liegt für das laufende Jahr, was durchaus okay ist, jetzt nicht wahnsinnig günstig, aber durchaus eine Chance sein könnte, nachdem die Aktie ja schon gut durchgelaufen ist. Und das Wachstum stagnierte zwar etwas zuletzt, aber nimmt natürlich auch relativ schnell mal wieder Fahrt auf, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Zinsen wieder sinken. Also sprich, das, was du vorhin schon gesagt hast, was bei CrowdStrike natürlich auch ein Thema ist, sobald die Zinsen wieder etwas sinken sollten, sind hier natürlich wieder mehr Investitionen möglich und dafür hat sich Simpsons Manufacturing eigentlich sehr gut und stabil gehalten, umsatzseitig für das ganze Thema, sodass man vielleicht dann aus dieser Zinshöhe wieder gestärkt herausgehen kann und gegebenenfalls hat man hier eine gute Chance.
Ich dachte als allererstes, oh Gott, jetzt kommt hier ein Zykliker. Aber der Kurs, 5 Jahren 153%, in 10 Jahren 373% und trotzdem nicht groß. Marcel, ich sehe das genauso mit der Fantasie, wenn das, ich glaube auch viel mehr wird auch in Zukunft aus Holz gebaut. Und das ist schon ein interessanter Bereich, spezieller Bereich. Ich glaube, all die Unternehmen, die wir heute haben, sind auch etwas eher für den hinteren Teil vom Depot, also jetzt nicht vielleicht die Basisinvestments. Jetzt
Aber
auch nicht für den Arsch, ne? Das wollte ich jetzt, nee,
auch nicht sagen.
genau. Nee, coole Sache.
Gut,
Schön,
okay.
Dividende wurde jetzt auch erst erhöht. Die Aussichten für dieses Jahr, sie sollen beim Earnings per Share, also beim, sollen sie ein bisschen zurückkommen. Es ist so ein bisschen so ein Jahr fürs Niemandsland. Ich glaube, hier könnte man auch wunderbar über einen Sparplan einsteigen.
Ja, bin ich bei dir. Absolut.
Dann würde ich weitermachen und ich mache weiter
Bitte?
mit Top Golf Callaway. Hast du davon schon mal gehört?
Ich glaube, du hast mir schon mal davon erzählt.
Also Top Golf wurde von Callaway übernommen. Callaway ist ein Anbieter von Golf-Equipment, Klamotten, aber auch von Golfbällen. Und Top Golf, das sind solche Event-Locations und es gibt eine in Deutschland und ganz viele verstreut auf der Welt. Und ich zeig dir das mal, da gehst du hin mit Freunden und kannst dann dort Minigolf spielen, aber auch einfach mal mit dem Golfschläger ein bisschen loshauen. Schau dir das hier mal an. Mega, du kannst essen, du kannst so verschiedene Gimmicks machen, du kannst verschiedene Spiele auch zusammen machen. Also es ist eine Riesenfläche zum Spaß haben und alle, die ich kenne, die bis jetzt da waren, ich war leider noch nicht da, Marcel sagen, mega, mega cool auf jeden Fall. Du kannst hier Angry Birds spielen etc. Also richtig coole Sachen. Dazu gibt es noch Essen und Trinken und ja, du kannst einfach einen schönen Tag kannst du verbringen. Viele Kindergeburtstage werden da auch gemacht und es scheint, dass es, wie gesagt, super gut angenommen wird. Und Callaway ist einfach auch eine bekannte Marke. Du weißt selber, ich spiele Golf im Bereich des Golfs. Und ich glaube einfach, die Fantasie dahinter ist, dass der Golfspieler nicht wirklich auf den Preis schaut, ja. Also man versucht so ein bisschen in diesem Sport immer, egal ob es mit Equipment ist, so das Beste aus sich rauszuholen und schaut nicht wirklich auf den Preis. Und es gibt so ein lustiges Bild, so wenn Männer immer dasselbe anhaben, aber sobald sie auf den Golfplatz gehen, denkt man, die New Yorker Fashion Week ist wieder ausgebrochen, weil es genauso ist. Die Outfits etc., je schräger, je bunter, es muss immer noch einer drauf sein und der weltweite Golfmarkt wächst im Schnitt um 4,7 bis 5%, weil auch hier in den Emerging Markets natürlich auch die Mittelschicht immer größer wird und somit wird es auch mehr Golfspielerinnen und Golfspieler geben. Das Unternehmen hat, und jetzt halte ich fest, von der Bewertung her finde ich es richtig krass, eine Marktkapitalisierung von 2,84 Milliarden US-Dollar. Und hat einen Umsatz von 4,5 Milliarden ungefähr prognostiziert für dieses Jahr. Also von KUV von 0,56 und das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei 0,77. Und das ist etwas, was ich super spannend finde. Ich glaube, wenn der Markt das hier wieder sieht, oder hier ist auch in 5 Jahren nichts passiert, minus 0,78% stehen hier zu Buche, knapp 95% in 10 Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was langfristig auch vielleicht so ein kleiner Hype-Stock ist, der dann immer mal gut läuft. Ich glaube, wenn man hier viel Sitzfleisch hat, ist es auch eine spekulative Position, weil man sich vielleicht mit Callaway auch identifiziert.
Ja, spannendes Thema. Gehe auch mit, dass die Mittelschicht natürlich immer mehr vielleicht auch in diesen Golfsektor mit reingeht. Ne? Dass man sagt, man spielt Golf, man ist, vor allem, weil es ja auch Erlebnis und Golf zusammenbringt. Und Erlebnisse sind ja eh so ein bisschen ein Wachstumsmarkt, der, ich sag mal, jeder will irgendwie was erleben und was Besonderes machen und dann hat man natürlich hier eine gute Chance. Und ich glaube, fundamental sieht das wirklich nicht schlecht aus, wenn man da irgendwie überzeugt ist, vielleicht auch so ein bisschen, wie du jetzt auch, gewissen Zusammenhang mit Golf hat, ja, im privaten. Dann ist das sicherlich eine schöne Investition, wenn diese Aktie natürlich mal ausbricht aus diesem Abwärtstrend. Darauf sollte man vielleicht noch warten, um da so ein, naja, so einen Call nicht zu verpassen, ne, wenn es dann endlich losgeht. Ansonsten muss man natürlich mal aufpassen, dass so ein Abwärtstrend sich weiter fortsetzt, wobei natürlich die Bewertung dagegen spricht. Trotzdem spannend, kann man auf jeden Fall mal so mitbringen. Ist es denn auf deiner Watchlist? Also würdest du es
Nee.
kaufen?
Nee, weil ich aber auch keine Callaway-Produkte benutze.
Okay, also generell Golf ja, aber
Ja,
zum
aber
Investieren
wie
wäre es für
gesagt,
dich jetzt auch nichts.
Topgolf, glaube ich, in Deutschland, in Oberhausen, alle, die bisher da waren, sagen, ist eine geile Geschichte.
Okay, ja, spannende Geschichte. Ich habe ein Unternehmen mitgebracht, welches ich
Bitte.
also auch sogar selber noch kaufen würde, ist Bruker. Bruker ist eigentlich ein sehr starker Dauerläufer und Die Bruker Corporation ist ein Entwickler, Hersteller und Vertreiber von wissenschaftlichen Instrumenten sowie analytischen und diagnostischen Lösungen. Wenn man auf die Webseite draufschaut, sieht man relativ deutlich, was sie machen und vor allem, wie viel sie machen. Also sind wirklich sehr, sehr breit gestreut. Mit 9,8 Milliarden Dollar sind sie knapp ein Small Cap, aber auch erst geworden in den letzten Tagen, denn die Aktie kam von ihrem Hoch doch gut runter und könnte aktuell eine gute Chance darbieten. Das heißt, man ist hier, naja, zumindest 30% könnte man, oder $30 mittlerweile, muss man ja auch sagen, vom Allzeithoch entfernt und eigentlich fundamental, soweit passt alles. Das KGV für das kommende Geschäftsjahr liegt bei 21. Ja, 50% bis zum Allzeithoch ist also auch nicht ganz ohne. Und insgesamt hat man gesunde Kennzahlen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, auch wenn es zuletzt natürlich so ein bisschen, ja, paar deine Problemchen gab eben bei den Quartalszahlen, das hat natürlich ein bisschen reingerissen, aber generell muss ich sagen, kann sich das Unternehmen durchaus oder muss sich das Unternehmen nicht verstecken, können wir gut vorstellen, dass man hier eine gute Chance hat für ein Qualitätsunternehmen.
Ich glaube, die Bewertung war einfach brutal hoch und ist jetzt so auf so einem normalen Level angekommen, ja. Also 23er KGV für das Wachstum, was prognostiziert ist. Für nächstes Jahr 20% beim Earnings per Share, 7 bis 8% beim Umsatz. Völlig in Ordnung. Schöne,
Könnte man mal mitnehmen.
schöne Chance. Mein letztes Unternehmen ist die Universal Health Realty Income Trust und Sie sind ein, ja, Betreiber von Immobilien im Gesundheitsbereich in den USA und -54% in 5 Jahren. Aber die Situation sieht gut aus, Marcel, was das ganze Thema Verschuldung angeht, etc. Das Unternehmen hat dazu noch eine Dividende von 7,63%. Die wird auch regelmäßig gesteigert. Analysten sehen auch nicht, dass diese in Gefahr ist. Und langfristig zieht die natürlich hoch. Also ist nicht mehr viel, aber 0,63 waren wir jetzt, also 63 Dollar Cent. Jetzt sind wir bei 73 in den letzten 10 Jahren. Aber 7,63%. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die Zinsen hier wieder runterkommen und es ein bisschen mehr Entspannung auch im Gesundheitssektor gibt in den USA, dass diese Aktie hier irgendwann mal anspringt, wenn die Dividende wieder der neue Zins wird. Ja, 600 Millionen Market Cap. Oder 525 bei einem Umsatz. Wo ist es? Von, ja, 100 Millionen Dollar. Der FFO ist meistens höher als angenommen. Also könnte man hier überlegen, vielleicht eine spekulative Position hier aufzubauen.
Okay, ja, spannend auf jeden Fall, definitiv gerade auch in dem Bereich und gerade auch mit der Zinssenkungsfantasie. Die Frage ist nur, warum sie bei Niedrigzinsen wirklich erst so eingebrochen sind. Das wäre mal rein fundamental sehr interessant, warum das so ist. Wäre wirklich mal an sich spannend. Generell würde ich sagen, hohe Dividendenrendite ist natürlich dann so ein bisschen das, was aushält, aber die Kursperformance hätte natürlich über die letzten Jahre dann auch diese Dividende wieder platt gemacht. Deswegen, ja. Schauen, vielleicht in die Zukunft gerichtet könnte es durchaus eine Chance sein, die man mal zumindest auf die Watchlist setzen sollte. Auch hier würde ich auf den Abwärtstrend hoch warten, dass sie eben wieder sich in Richtung Norden aufmacht, die Aktie. Dann ist das wahrscheinlich nochmal ein bisschen interessanter. Aber auch interessant, vor allen Dingen unter 1 Milliarde Market Cap ist ja auch schon für sich sprechen. Vielleicht auch eine Riesenchance, ne? Kann man ja auch denken. Also weiß man ja nicht. Apropos REIT, ich habe
Bitte.
letzte Woche einen Fehler gemacht, das möchte ich einmal korrigieren. Und zwar habe ich tatsächlich. Ja, eigentlich ein kleines Wörtchen vergessen, aber es ist halt tatsächlich auch wirklich sinntechnisch interessant, weil ich habe ja Main Street Capital gekauft und Main Street Capital ist keine REIT, das mal zum Klarstellen. Da gab es sehr viel Feedback aus der Community und das stimmt natürlich, es ist keine REIT. Ich wollte damit sagen, es verhält sich wie eine REIT, wie Realty Income. Man kriegt quasi da doch monatlich auch ein bisschen, oder man kriegt da relativ regelmäßig an die Dividende, die auch recht hoch ist. Sie haben im Geschäftsmodell natürlich eher so das Finanzieren, das alternative Finanzieren von mittelständischen und kleineren Unternehmen. Und das ist natürlich etwas, was jetzt gerade en vogue ist bei der Zinsphase. Sollten die Zinsen wieder sinken, kann das natürlich relativ schlecht fürs, ja, fürs Geschäftsmodell sein. Insofern, wie schon letzte Woche erwähnt, bin ich nicht unbedingt bereit, das Unternehmen sehr lange zu halten. Ich habe es erstmal als Parkposition genommen, vor allem weil der Aufwärtstrend intakt ist und das gibt mir bisher auch recht, muss man sagen. Es ist nicht so, dass ich das Geschäftsmodell nicht vorher angeschaut habe und gedacht habe, ey, cool, REIT. So ist es nicht. Also das nochmal klarzustellen und da natürlich Entschuldigung, dass ich das so ein bisschen falsch kommuniziert habe und natürlich ja da nicht, dass mir das auch nicht aufgefallen ist, während ich gesprochen hatte. REITs sind aktuell, aber du hast gerade schon gesagt, sehr, sehr spannend. Also dennoch auch REITs selber, ja, auch wenn es
Ja.
dahingehend ja auch Immobilienunternehmen sind, wie wir sie jetzt eben auch schon sonst so kennen. Und die Community oder aus der Community kam ja schon der Wunsch, dass wir eine Folge machen sollten über die REITs, wo da die Chancen liegen, gerade im Hinblick der Zinssenkungen. Und Philipp, ich glaube, wir können uns so weit aus dem Fenster lehnen, dass wir vielleicht schon mal sagen können und triggern können, nächste Woche nehmen wir das Thema auf und schauen uns mal an, welche REITs insgesamt interessant sind, wo man vielleicht mal durchaus Chancen sehen kann, welche vielleicht am besten von den Zinssenkungen profitieren können.
Ja.
Und ich glaube, das wird auch eine sehr spannende Geschichte, weil wir auch beide ganz schön zugelegt haben im Thema REIT. Und
Ja,
ja, könnte
es
spannend
ist,
werden.
man soll ja auch so ein bisschen antizyklisch kaufen. Und hier ist einfach gerade so der Punkt, wo man sagen muss, es passt für mich persönlich. Und deswegen bringe ich heute auch schon eine erste REIT mit als Investmentidee der Woche, nämlich die Alexandria Real Estate. Und sie haben Gebäude für Pharma, ja, für die Pharmabranche. Hier haben sie diese Gebäude und vermieten die. Und ich muss dir auch sagen, Marcel, ich bin selber eingestiegen. Also beachtet auch den Disclaimer, ich bin hier nicht mehr wirklich voreingenommen. Sie haben die Dividende erhöht, sie erhöhen die auch gefühlt alle 2 Quartale. Und ich glaube, die Unternehmen, wenn sie alle zittern, dass ihnen viel Umsatz wegbricht, sie müssen natürlich in Forschung und Entwicklung mehr und mehr investieren. Und es geht auch darum, natürlich die Forschung und Entwicklung, die eigene Kompetenz im eigenen Land zu behalten. Deswegen glaube ich, sind sie in den USA richtig, richtig gut aufgehoben. Sie haben Kunden wie Bristol Myers etc. Also auch wirklich große Dickschiffe.
Ja, ist in etwa so wie die Prologis für den Pharmabereich, ne? Muss man ja
Genau.
sagen. Und Prologis hat ja jetzt heute erst mitgeteilt, dass man wohl damit rechnet, dass die Mietsteigerungen für die eigenen Logistikhallen durchaus an Fahrt aufnehmen können jetzt die nächsten Quartale und Monate. Insofern wird das
Cool.
wahrscheinlich relativ ähnlich sein zu Alexandria Reed, ne?
Perfekt.
Nicht ganz schlecht. Aber du hast gerade ein Unternehmen angesprochen, welches von mir eine Investmentidee heute ist. Auch wenn man sie
Aha.
nicht sofort umsetzen sollte, also sowieso nicht, ich auch selber mache es nicht, sondern eher für die Watchlist geeignet, aber es ist eine Idee, die man durchaus mal so auf der Strong-Buy-Liste behalten sollte. Und Philipp, du kannst dieses Unternehmen so unausstehlich gut betonen, dass ich möchte, dass du sie kurz sagst, welches Unternehmen das ist.
Bristol Myers Squibb.
Dankeschön. Genau,
Bitte.
Bristol Myers Squibb, also man kann es gar nicht so gut sagen, wie du es gemacht hast. Ist ein Pharmakonzern, relativ breit gestreut mit natürlich auch Onkologie-Themen und da forschen sie natürlich auch an Lösungen, die unglaublich wichtig sind, in meinen Augen, für jegliche Gesundheit. Und die sind halt enormst runtergekommen. Ja, also du hast sie ja schon ewig mal auf der Watchlist, hast gesagt, Mensch, irgendwann kaufe ich mal. Und aber die Aktie hat wirklich nichts dafür getan. Ne? Aber jetzt ist sie
Nee.
so stark runtergekommen, dass man schon durchaus sagen muss, boah, könnte durchaus eine Chance sein, mal. Wenn es nur mittelfristig ist oder die nächsten 3, 4 Jahre, da mal wirklich einen gewissen Aufwärtszug mitzunehmen. Die Aktie ist sehr, sehr günstig. Ich würde noch abwarten, ob diese Unterstützung, die jetzt frisch gebildet wurde, auch hält. Daher warte ich auch noch ab. Ansonsten kriegt man eine ordentliche Dividende, die sich auf diesem Niveau natürlich sehen lassen kann. Und die ist auch relativ, also das heißt sicher, sicher ist nichts auf dieser Welt, aber sie ist relativ sicher, weil sie natürlich auch durch fundamentale Daten gut ja, gedeckt ist. Ne? Das darf man vielleicht auch nicht
Ja.
vergessen. Also gerade im Pharma-Bereich gibt es ja einige gute Schnäppchen und ich glaube, dass sie dazugehören und deswegen auf die Watchlist mit diesem Unternehmen.
Dann würde ich sagen, lieber Marcel, wir ziehen jetzt mal durch und gucken mal, welches der Unternehmen heute es auf unsere Watchlist schaffen könnte.
Ja, ich bin gespannt.
Und ich auch. Ich muss hier nur mal kurz ein bisschen was anpassen. Irgendwie hat es uns hier ein bisschen. Nee, wir müssen das nächste Woche machen. Weil ich glaube, uns hat es hier gerade so ein bisschen die Excel zerschossen.
Oha, naja.
Oder?
Ja.
Gucken wir mal, wie weit ist Bruker vom 52 Wochen hoch entfernt? Bevor wir hier
Ja,
jetzt gleich
wo?
Blödsinn erzählen. Ja, wir mal vertagen das auf nächste Woche.
Okay, also wo
Dann würde ich
gerumpelt
dich.
wird, fallen Späne. Deswegen werden
Genau.
wir da das nachtragen und ja. Genau, und dann insofern bleibt es auf unserem Schirm und dann werden wir einfach nächste Woche mal schauen, welche Unternehmen heute hier wirklich spannend für unsere Watchlist sind, die gegebenenfalls auch in unsere Wikifolio kommen. Denn
Genau.
dafür ist ja diese Watchlist vor allen Dingen gedacht, dass wir unser Wikifolio verbessern und immer mit tollen, starken, ausgerüsteten Unternehmen spicken können. Wir haben heute schon mal reingeschaut in dieses Wikifolio und das wollen wir natürlich weiterhin sehr offensiv betreiben oder sehr qualitativ
Welch,
hochwertig.
welche Quartalszahlen stehen nächste Woche an?
Ja, eine sehr schöne Frage. Nächste Woche gibt es zum 10. Juni die Zahlen von Oracle. Catalent ist sicherlich auch interessant und auch Evotec. Am Dienstag gibt es dann Zahlen von Roche. Bin ich auch sehr gespannt. Dassault Systèmes, wir haben vor kurzem darüber gesprochen. Auch die Porsche wird berichten. Continental ist mit dabei. Am 12. Juni die Zahlen von Broadcom, ASML und die Münchner Rück werden berichten. Am 13. Juni dann die Adobe-Zahlen und auch Siemens. Das wird sicherlich auch nochmal ein ganz interessantes Thema. Und dann zum Freitag in Henkel und Tesco. Auch da darf man durchaus mal einen Blick drauf werfen. Ganz spannend, für mich Highlight ganz klar. Adobe in diesem Moment aktuell auf diesem Niveau durchaus auch eine Chance zum Kaufen, wenngleich die Bewertung natürlich immer sehr üppig ist. Aber es gibt auf jeden Fall einiges zu berichten. Hast du ein Highlight für nächste Woche von den Quartalszahlen?
Nö, ehrlich gesagt.
Broadcom, oder? Broadcom?
Ja, aber ich glaube, die werden eh wieder alles. Ich bin ja ein bisschen weg. Aber das zeigt ja auch, wie überzeugt ich von den Unternehmen bin. Ja,
Ja, genau,
dass
klar.
ich nicht mehr zitter. Aber Broadcom freut mich natürlich, was da bald kommt. Ich freue mich sehr über Dividenden, die nächste Woche kommen. Am Montag Sony, IBM, ExxonMobil, Eli Lilly, Thomas Reuters, Owens, Chevron. Am Dienstag Honda, MetLife, Universal Music Corporation, CDV, Tractor Supply und Wabtec. Am Mittwoch PPG Industries, 3M, Northrop Grumman, S&P Global, Porsche und Saint-Gobain. Am Donnerstag Relax, Microsoft, Raytheon Technologies, Applied Materials, Home Depot und T-Mobile US. Am Freitag, Marcel, kriegst du Dividende von Pfizer. Dann noch Hershey's, Realty Income, CSX und Cintas. Ach nee, das war der Donnerstag. Und jetzt am Freitag, da kommen wir dann noch zu Whirlpool, Ashland Global Holdings, MGE, Prime Inc., Houlihan Lokey und FNB Corporation. Ich bedanke mich bei dir, Marcel. Nächste Woche
Jutta.
schauen wir mal, ob wir uns wieder live sehen oder auch nochmal ja in den sauren Apfel beißen müssen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Die von uns bereitgestellten Inhalte sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Weitere Informationen zu unserem Disclaimer findest du auf www.modernvalueinvesting.de/disclaimer oder auch in den Shownotes.